Seit dem Wahlsieg von Joe Biden in den USA sind die meisten überzeugt, jetzt kehrt das Gute zurück. Unser großer Bruder wird sich nach der Trump-Ära wieder um die Verteidigung von Freiheit und Demokratie kümmern. Aber waren die USA vor Trump so gut? Nein, sagt mein Gast. Er hat gerade das Buch Die scheinheilige Supermacht geschrieben. Ganz spannend daran, er beleuchtet das Image der USA auch unter dem Aspekt von Propaganda und Meinungsmanipulation. Höchst aktuell und sehr relevant in diesen Zeiten. Wie funktioniert die Massenbeeinflussung und was bedeutet das für eine Demokratie? Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Michael Lüders.
Hallo, ich grüße Sie sehr, sehr herzlich.
Ich stelle Sie kurz vor. Die meisten kennen Sie aus vielen Sendungen als Nahost-Experte. Sie sind Politologe und Islamwissenschaftler, außerdem Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in Nachfolge von Peter Scholler-Thur, haben das Auswärtige Amt beraten, sind Publizist und Autor von Sachbüchern und Romanen. Ihr neuestes Buch, Die scheinheilige Supermacht, warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten müssen. Was ich ganz spannend finde, es gibt ja eigentlich zwei Themen in diesem Buch. Die USA, also zwischen Image und Wirklichkeit, und die Kraft der Propaganda und politischen Meinungsmache, die ja eigentlich auch aus den USA kommt, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe. Und fangen wir doch damit mal an. Wie funktioniert diese, ich sag mal, Massenmanipulation made in USA?
Ja, die meisten glauben, dass es Propaganda in einer freiheitlichen Gesellschaft, in einer Demokratie nicht gäbe. Diese Ansicht ist aber leider ein Irrtum. Es gibt sie durchaus, nur nennt man das bei uns anders. Man bezeichnet es nicht als Propaganda, sondern als Öffentlichkeitsarbeit bzw. als Meinungsmanagement. Und es handelt sich dabei um ein enges Zusammengehen zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Absicht, die Ansichten der Mehrheit der Bevölkerung in eine Richtung zu lenken, die entweder den Regierenden genehm ist oder aber die zu einem vermehrten Konsumverhalten führt, dem Einkaufen von Produkten, für die man wirbt, ob direkt oder indirekt. Und die historischen Wurzeln gehen zurück in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Damals hatten die Amerikaner das Problem, dass sie auf Seiten Frankreichs und Englands eingetreten sind in diesen Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. Aber die Bevölkerung in den USA war eigentlich gegen diesen Krieg eingestellt. Also musste man die Öffentlichkeit für diesen Krieg gewinnen. Und da hat man bestimmte Mechanismen entwickelt, die im Grundsatz bis heute noch gültig sind. Vor allem, indem man die Welt in Gut und Böse eingeteilt hat. Und gut sind natürlich diejenigen, die die Interessen derer, die über Macht und Einfluss, in diesem Fall die amerikanische Regierung damals, die dieser Position nahe waren, und böse, das waren halt die anderen, die Kriegsgegner. Und diese Bipolarität, diese Zweiteilung der Welt in Gut und Böse, das ist etwas, das man zum Beispiel in der politischen Berichterstattung bis in die Gegenwart sehr gut verfolgen kann. Sehr scharfe Kritik in den Medien beispielsweise gegenüber den bösen Mächten, sag ich mal, gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber dem Iran, Türkei, aber doch sehr viel zurückhaltende Kritik, wenn es darum geht, etwa Versäumnisse oder Fehler US-amerikanischer Politik darzustellen.
Ja, wenn man bedenkt, dass die USA damals mit Lügen in den Krieg gegen den Irak reingegangen sind, ja, also die Lüge mit den Massenvernichtungswaffen, das ist heute eigentlich schon vergessen, ne? Warum erinnern wir uns daran nicht?
Ja, das Gedächtnis der Menschheit ist leider ein sehr kurzlebiges. Das hängt mit unserer Zeit zusammen, auch mit den elektronischen Medien natürlich. Das Leben wird immer schneller. Die Langsamkeit in Anführungsstrichen früherer Zeiten, früherer Generationen, die haben wir nicht. Ein Korrespondent, der noch in den 1960er Jahren aus dem Vietnamkrieg berichtete, dessen TV-Berichte beispielsweise brauchten mitunter Tage, bis sie die Heimatredaktion in Hamburg oder sonst wo erreicht hatten. Und heute geht das innerhalb von wenigen Sekunden per Mausklick, also ganz andere Verhältnisse. Und die Menschen in der Tat, sie lernen wenig aus ihren Fehlern. Vielleicht muss man konkretisieren, es gibt schon eine kritische Öffentlichkeit, auch in Deutschland beispielsweise, mit Blick, um es konkret zu machen, auf den Auslandseinsatz, der Bundeswehr beispielsweise. Das ist ja etwas, was die Bundesregierung sehr stark propagiert im Rahmen der NATO, dass man, wie es heißt, mehr Verantwortung übernimmt, dass man die Bundeswehr entsendet von Mali bis nach Afghanistan. Interessanterweise wird über solche Auslandseinsätze eigentlich in der Öffentlichkeit, auch im Parlament, kaum diskutiert. Das sind eigentlich ganz enge Netzwerke, aus dem Umfeld der Regierung, die darüber befinden, ob solche Auslandseinsätze stattfinden oder nicht. Aber sie werden selten öffentlich diskutiert oder gar in Frage gestellt. Und das Meinungsmanagement, wenn ich so sagen darf, funktioniert vor allem so in den Medien, dass man eben den Fokus eher auf Themen richtet, die nicht so kontrovers sind. Oder aber man verliert sich im Klein-Klein einer Berichterstattung. Nehmen wir die Corona-Berichterstattung. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder gemacht. Man hört morgens im Radio irgendeinen Politiker, der irgendwas sagt zum Thema, wie gehen wir um mit Corona. Und im Grunde genommen schon am selben Nachmittag weiß man gar nicht mehr, was hat diese Person eigentlich gesagt. Es ist auch letztendlich egal, weil die Meinungen sich ständig ändern. Aber es gibt sozusagen keine grundlegende analytische Betrachtung, die vielleicht auch mal über den Tag hinausgeht. Zum Beispiel, wie kommt es eigentlich, dass solche Epidemien, Pandemien auf einmal um sich greifen? Wird das in Zukunft öfter der Fall sein? Es gibt ja viele Wissenschaftler, die warnen davor, dass der Mensch sich die Erde so sehr untertan gemacht hat, dass eigentlich die Natur, die Nicht-Menschen auf diesem Planeten kaum noch die Möglichkeit haben auf ein eigenes Habitat, die Abholzung der Regenwälder beispielsweise, das alles führt dazu, dass Mensch und Tier immer näher kommen. Und so werden auch künftig Krankheiten überspringen können von Tier auf Mensch, die es in sich haben.
Das ist aber zumindest eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit, genau. Und ich habe das nur als Beispiel genannt dafür, dass es eben, sagen wir mal, mehrere Möglichkeiten gibt, denselben Gegenstand zu betrachten. Aber im Kontext von Meinungsmanagement geht es vor allem darum, eine Sichtweise in der Öffentlichkeit so zu prägen, dass sie idealerweise an den Entscheidungen derer, die an der Regierung sind, die Verantwortung tragen, dass diese Entscheidungen nach Möglichkeit nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.
Ich möchte noch ein bisschen tiefer in diese Geschichte auch aus Amerika eintauchen. Also Sie zitieren in Ihrem Buch den Meister der manipulativen PR, Edward Bernays. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wer ist denn die wahre Herrschermacht?
Ja, Edward Bernays war neben Walter Lippmann der große Pionier des Meinungsmanagements in den USA nach dem Ersten Weltkrieg. Edward Bernays ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er war der Neffe von Sigmund Freud und war eigentlich auch der Erste, der die Theorie des Unterbewussten, obwohl er die Schriften von Sigmund Freud nie gelesen hat, von seinem Onkel, aber er hat sie als Erstes in die Werbung und in die Politik übertragen. Und er hat versucht, die öffentliche Meinung in Richtung auf bestimmte politische oder wirtschaftliche Interessen hin zu orientieren. Und das vor allem, indem er Lifestyle vermittelt hat, indem er zum Beispiel Frauen in Werbekampagnen gezeigt hat, die lächelnd auf irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen geraucht haben, was in den 20er Jahren zunächst ein Tabu war, dass Frauen dies tun in der Öffentlichkeit, aber dann haben sie es getan und diese Lucky Strikes, für die er damals geworben hat, waren dann sogar ganze Fackeln der Freiheit. Er hat ein Lebensgefühl, ein Lifestyle vermittelt und das mit dem allergrößten Erfolg. Er war ein genialer Propagandist und Blender und er hat es verstanden, dass man die Bevölkerung nicht überfordern sollte mit zu viel politischen Hintergründen. Einfache Botschaften, die man der Bevölkerung einhämmert, sei es, dass man ihnen vermittelt, du musst diese Zigarettenmarke rauchen, sonst bist du uncool, oder du musst diesen Politiker unterstützen, weil sonst bist du ein Feind der Demokratie. Und was sein Leben und Wirken vor allem auch zeigen, ist, dass es eigentlich aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit, der Propaganda, wenn man so will, keinen Unterschied macht, ob man für ein Produkt wirbt oder aber für eine Politik. Das ist nur eine Frage des Meinungsmanagements. Er hat auch als erster, und das kann man vielleicht mal an diesem Beispiel konkret machen, einen Militärputsch der USA verkauft als Dienst an der Freiheit in Guatemala, nämlich 1954. Damals gab es dort eine demokratisch gewählte, legitimierte Regierung, die sich gegen die Allmacht der United Fruit Company gestellt hat. Heute heißt die Chiquita. Die USA sind seit 130 Jahren die entscheidenden Produzenten von Bananen. Sie haben riesige Gebiete in Latein- und Zentralamerika, einschließlich der Karibik, aufgekauft damals oder sich erschlichen. Und überall dort, wo es dann soziale Unruhen gab wegen der Ausbeutung der Arbeitern, der Arbeiter hat man dann dagegen gehalten, zum Beispiel auch in Form von militärischen Interventionen. Und Edward Bernays hat in Zusammenarbeit mit der damaligen amerikanischen Regierung dafür Sorge getragen, der Öffentlichkeit in den USA über Monate hinweg Folgendes einzuhämmern. Da gibt es also eine Moskau-treue kommunistische Regierung. Das war sie nicht wirklich. Das war im heutigen Sprachgebrauch eine linksliberale, eine SPD-geführte Regierung, könnte man sagen, auf unsere Verhältnisse übertragen. Aber aus der Sicht, bitte?
Ähnlich wie in Chile im Grunde.
Genau, genau. Und ja, und die haben aber soziale Reformen gemacht auf Kosten der Bananen Company, der United Fruit Company. Ja, das kam natürlich nicht gut. Und das Ergebnis war, man hat über Monate hinweg in den Wochenschauen der Kinos dann der Öffentlichkeit vermittelt, dass die Kommunisten am Werk seien, die die Bevölkerung aufhetzen gegen die USA, gegen den amerikanischen Way of Life, dass sie Propaganda machen für den Sowjetkommunismus. Und die USA seien gefordert, den Menschen wieder Freiheit und Demokratie zu geben, auf das sie selbstbestimmt leben können. Also es war eine wirklich üble Propaganda, kann man sagen.
Also alle waren glücklich, außer Guatemala.
So kann man es sagen. Mhm. Dieser Putsch fand dann auch statt. Es war ein, in Anführungsstrichen, erfolgreicher Putsch mit dem Ergebnis, dass dann 40 Jahre Bürgerkrieg herrschte in Guatemala. Mehr als 200.000 Menschen sind gestorben. Aber die USA haben eigentlich immer seit diesem Putsch in Guatemala 1954 dafür Sorge getragen, darunter eben 1973 auch in Chile, als damals Allende gestürzt wurde, dass es nirgendwo in Lateinamerika eine demokratisch verfasste Regierung gibt, die möglichst und die dann womöglich noch Sozialreformen durchführt, das Streikrecht gewährt oder Mindestlöhne zahlt oder dergleichen Dinge mehr. Das alles wollte man nicht. Diese Zusammenhänge versuche ich darzulegen in dem Buch. Darüber weiß man in der hiesigen Öffentlichkeit relativ wenig, was eigentlich, wie ich meine, ein Skandal ist, weil wir haben das gar nicht so vor Augen, was dort alles stattfindet auf der Welt, wie unsere amerikanischen Freunde nicht nur in Lateinamerika, sondern man kann sagen auf allen Kontinenten, seit Jahrzehnten dafür Sorge tragen, dass unliebsame Regierungen entweder von der Macht entfernt werden, mithilfe der Geheimdienste, mithilfe von Putschen oder auch mit sehr brutaler Erpressung.
Kommen wir nochmal zurück auf diese Herrschermacht, die unsichtbare Regierung, die wahre Herrschermacht. Sind das die Konzerne, wie die United Fruit Company, die Bernays da meint?
Das ist ein Bestandteil. Ein anderer Bestandteil sind natürlich politische Akteure. Wir haben ja in den USA seit Jahrzehnten eine Beobachtung zu machen, die zum Nachdenken eigentlich Anlass gibt, nämlich, wenn man sich die Regierungen ansieht der letzten Jahrzehnte, dann wird man kaum einen Minister finden, auch in der jetzigen Regierung nicht, der Regierung Biden, der nicht Millionär ist. Es gibt ein großes Drehtürmoment in der amerikanischen Politik und zunehmend auch in der deutschen Politik, dahingehend, dass jemand meinetwegen in einem Think Tank, in einer Denkfabrik arbeitet oder in einer Partei. Dann geht er in die Wirtschaft, macht dort Karriere und geht dann wieder zurück in die Politik. Das heißt, es gibt eine enge Vernetzung von Big Business, von großen international agierenden Companies, darunter natürlich vor allem den in Silicon Valley, die spielen eine sehr wesentliche Rolle. Und es gibt eben eine enge Verzahnung hier mit der Politik, die in der Regel bemüht ist, den Interessen von Big Business auch Rechnung zu tragen. Die Karrieren sind hier ineinander sehr verzahnt und vernetzt. Und wenn man sich vor Augen führt, wie die Besitzverhältnisse sich darstellen, der Medien in den USA, aber auch in Deutschland, dass sie nämlich im Besitz häufig sind von einzelnen Familien, dann kann man sich vorstellen, dass es hier doch einen engen Schulterschluss gibt zwischen denen, die die Medien kontrollieren, die Besitzer sind beispielsweise von Printmedien, von TV-Stationen und Radios einerseits, dann eben von politischen Entscheidern und von mächtigen wirtschaftlichen Verbänden. Das ist so eine Art Dreigestirn, kann man sagen, die dafür Sorge trägt, dass doch in der Regel vieles entschieden wird. Das wird dann in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Das, was das Parlament entscheidet, sind dann vielfach Dinge, die zwar auch wichtig sind, aber die entscheidenden Weichenstellungen werden oft genug, wie Bernays gezeigt hat, in seinem Buch, das er damals veröffentlicht hat und wie er es selber auch immer praktiziert hat, die eigentlichen Entscheidungen, die fallen vielfach in den Hinterzimmern der Macht.
Mhm. Haben wir eine Elitendemokratie?
In gewisser Weise haben wir eine Elitendemokratie. Es gibt viele Bereiche, wo man das dran feststellen kann. Ich erwähnte das Beispiel der Außenpolitik, die Auslandseinsätze der Bundeswehr beispielsweise, die finden statt auf der Grundlage von Entscheidungen, die von wenigen Ministern getroffen werden. Es ist vielleicht eine Handvoll von Leuten, Ministern und ihre engsten Vertrauten, die darüber entscheiden. Es gibt darüber aber keine öffentliche Debatte. Zum ersten Mal jetzt wird im Herbst eine deutsche Fregatte in Richtung Pazifik, Indopazifik entsendet, in Richtung südchinesisches Meer. Das ist Teil einer neuen NATO-Strategie, die vielfach sehr umstritten ist. Aber es gibt darüber in Deutschland keinerlei öffentliche Diskussion. Es wird einfach gemacht. Es wird entschieden, dass dem so sein soll. Ebenso die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan um ein weiteres Jahr. Es gibt darüber keine öffentlichen Debatten. Und im Parlament werden solche Entscheidungen bestenfalls abgenickt. Und auch im Bereich der, um dieses Beispiel auch nochmal aufzugreifen, des Corona-Managements, haben wir gerade das Problem, dass eine Reihe von CDU-Politikern zurücktreten mussten, weil sie offenbar gemauschelt haben mit der Wirtschaft auf erstens unehrliche und möglicherweise sogar kriminelle Art und Weise, um sich Vorteile zu verschaffen. Es ist einfach so, wer Politik betreibt im Umfeld der Wirtschaft, der wird natürlich auch gebauchpinselt und der hat Karrieremöglichkeiten, die andere vielleicht nicht haben. Die möchte man sich nicht verderben. Und wenn man dann nicht über den richtigen moralischen Kompass verfügt, dann kann man schnell abrutschen.
Also die Macht geht nicht vom Volk aus, sondern von Eliten, die Bürger manipulieren. Kann man das so zusammenfassen? Das heißt, wir leben im Grunde in einer Scheindemokratie, in einer Matrix. Weil wenn wir nicht wirklich wissen, worum es geht, dann können wir ja auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen, zum Beispiel am Wahltag.
Ja, also es ist in der Tat so, dass vieles von dem, was tatsächlich passiert in der Welt und was ich in Teilen versucht habe zu umreißen in meinem Buch, das liest man natürlich in keiner Zeitung, das erfahren wir nicht. Was die Mächtigen für richtig befinden, das wird in Elitennetzwerken ausgehandelt. Man trifft sich, man kennt sich, man pusht gegenseitig die Karrieren, man ist einander nahe. Und das handelt sich dabei nicht, um das ausdrücklich zu betonen, um irgendwelche Verschwörungen, die da ausgeheckt werden. Es gibt keine geheime Weltregierung, aber es gibt eben Eliten, die einander wohlgesinnt sind, die sich kennen und man weiß auch, was man voneinander zu halten hat. Und jeder möchte natürlich seine Karriere nicht gefährden, möchte nach vorne weitergereicht werden. Und dementsprechend werden die Entscheidungen hier doch sehr eng getroffen in bestimmten Zusammenhängen. Das Parlament.
Aber wenn diese Eliten sich treffen, auch weltweit sich vernetzen inzwischen, ja, und im Grunde die heimlichen Herrscher sind, von denen Bernays geredet hat, dann ist das doch auch schon so eine Art Weltregierung, oder nicht?
Ja, aber es ist sehr informell. Es sind lose Netzwerke, die sich von Fall zu Fall absprechen. Man trifft sich vielleicht ein, zweimal im Jahr bei irgendwelchen Tagungen. Es gibt verschiedene Elitennetzwerke, die eine Rolle spielen. Die Trilaterale Kommission beispielsweise oder die Bilderberg-Konferenzen. Ich beschreibe das auch, wie das funktioniert. Und das sind Zusammenkünfte ehrenwerter Persönlichkeiten aus NATO-Umfeld, aus Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft, die der Glaube eint an den noblen Auftrag der westlichen Demokratie und man tauscht sich aus. Man hat zum Beispiel auf diesen Konferenzen dann irgendwann eine gemeinsame Meinung, wie man umgeht mit dem Iran, wie man umgeht mit Russland, wie man umgeht mit China. Und diese Entscheidungen, die sind jetzt nicht Entscheidungen im Sinne von Abstimmung, sondern es ist eher ein informelles sich treffen und sich abklopfen darauf, wie tickt derjenige, der als Politiker einflussreich ist in einem bestimmten Land und welche Haltung nehme ich am besten ein in diesem Zusammenhang? Und klar, diese Elitennetzwerke führen dazu, die eine reale Macht haben, führen dazu, dass es so eine Art Refeudalisierung in der Politik gibt. Also es gibt eine Selbstermächtigung solcher Netzwerke, die, also die Entscheidungen, wie sie im Parlament getroffen werden, weitestgehend aushebeln oder andersrum formuliert, es wird auf der Grundlage von gemeinsamen Interessen schon von vornherein in die Parlamente hineingetragen, dass bestimmte Entscheidungen idealerweise so und nicht anders getroffen werden. Also wenn diese Netzwerke, wenn zum Beispiel beim Treffen der Trilateralen Kommission herauskommt, wir sollten in Afghanistan die nächsten 5 bis 10 Jahre bleiben, dann ist das zunächst einmal ein weitreichender Konsens und es wird dann keine Regierung auf die Idee kommen zu sagen, naja, nee, also da machen wir nicht mit, denn dann würde man es sich verderben mit den USA oder mit anderen, das tut man dann nicht.
Also ich kann mir das so vorstellen, man trifft sich dort in Hotels oder so, man klopft sich ab, man einigt sich auf etwas Und dann geht das an die PR-Agenturen und die Thinktanks, die sich dann, die dann die Meinungsbildung vorbereiten für die Öffentlichkeit.
Ja, es ist man kann sagen, eine Art Karussell ähnlich gelagerter Interessen auf einem sehr hohen gesellschaftlichen Niveau, auf einem Elitenniveau. Das sind alles Leute mit guter Bildung, die
Aber
einander.
worauf ich hinaus will, wir sind dann die, denen man etwas vorsetzt, das den Interessen entspricht, sodass wir zustimmen.
Im besten aller Fälle würde Bernays sagen, genau so, man muss die Bevölkerung nicht überfordern mit komplexen Sachverhalten, die verstehen eh nichts von der Welt und wie sich die Dinge gestalten. Und das entscheiden wir für sie, weil wir wissen schon, was für die Bevölkerung insgesamt am besten läuft. Und wir müssen der Bevölkerung eben ein Gespür davon geben, was richtig ist und was falsch. Und bestimmte Debatten sollte man laut Bernays in der Öffentlichkeit auch gar nicht groß führen. Das verwirrt die Leute nur. Dazu gehört zum Beispiel oder würden aus seiner Sicht vermutlich gehören, auch die Frage, wie halten wir es mit Auslandseinsätzen des Militärs? Da würde er mit Sicherheit argumentieren, ach, den einfachen Mann auf der Straße, der hat eben keine Ahnung von Weltpolitik, das entscheiden wir für ihn. Aber wir vermitteln ihm ganz klar, dass das richtig ist, weil wir treten ein für Freiheit und Demokratie. Es ist ja ohnehin interessant zu beobachten, dass es in der Politik selten um die Benennung von Interessen geht. Interessen werden eigentlich nie benannt, es werden auch nie Besitzverhältnisse genannt oder Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft benannt, sondern man spricht lieber von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten, von Werten, die es gilt, in die Welt zu tragen. Und im Grunde genommen ist das eine Metapher dafür, dass man sagt, wir im Westen, wir dominieren die Weltgesellschaft gerade noch so. Allerdings machen die Chinesen uns zudem Konkurrenz und auch die Russen. Das ist nicht gut. Und da wir aber nicht wirklich bereit sind, jetzt mit diesen unseren Widersachern uns an den Tisch zu setzen, zu verhandeln und zu überlegen, wie können wir unsere Interessen dann nun friedlich aufteilen, betreibt man Dämonisierung. Es gibt ja kaum einen Tag, der vergeht in den Medien ohne massives Russland-Bashing beispielsweise, China dito. Wohlgemerkt, es gibt genug zu kritisieren an der Politik dieser Länder. Das ist nicht das Thema. Das gilt auch für den Iran beispielsweise. Aber
Aber es geht um Dämonisierung zum Teil, gerade was den Iran angeht,
das
oder?
ist genau der Punkt. Es geht nicht um sachliche Kritik, sondern es geht um Dämonisierung. Es geht darum, dass man sich einzelne Aspekte herausgreift. Der Fall Nawalny ist so ein schönes Beispiel. Wir wissen genau, Nawalny, er sitzt im Gefängnis, er hat viel gelitten, Dauerbrenner in den Medien, der Fall Nawalny in den letzten Monaten. Kann man ja auch viel kritisieren, was Russland mit ihm macht. Aber wenn man das mal vergleicht, diesen unglaublichen medialen Wirbel, den es um Nawalny gibt, und die doch, naja, fast schon beflissen schweigende Art und Weise, wie man den Fall Julian Assange behandelt, in den hiesigen Medien, in der Politik, das ist ja schon bemerkenswert. Es gibt kaum einen Politiker in Deutschland, der sich nicht empört gezeigt hat über den Fall Nawalny. Aber dieselben Politiker, die das mit so viel Nachdruck tun, von denen haben wir noch nicht gehört, dass sie sich gegenüber der britischen oder der US-amerikanischen Regierung vergleichsweise kritisch äußern im Fall Julian Assange. Es ist immer eine sehr, sehr interessengeleitete Wahrnehmung, die man uns
Ja.
als Werte verkauft, und wenn man das nicht kann, verschweigt man es.
Ja, das ist natürlich Framing, ja. Und sehr beliebt inzwischen oder vielleicht auch immer schon. Jetzt fällt es nur mehr auf. Wenn Bernays sagt, man muss die Leute nicht überfordern und man sollte ihnen nicht zu viel zumuten an Wissen und so weiter, lass uns das lieber unter uns machen. Da fällt mir ein, in den letzten Jahrzehnten ging es vor jeder großen Wahl darum, wir müssen die Bildung stärken, wir müssen die Bildung stärken. Und ich hatte immer das Gefühl, dass im Grunde das Gegenteil passiert. Also, dass das Bildungsniveau gerade auch in Deutschland nicht gestiegen ist, sondern eher gesunken. Braucht man gar nicht nur an die PISA-Studie zu denken und so weiter. Das passt doch eigentlich sehr, sehr gut zu einer Elitendemokratie, die vielleicht gar nicht will, dass, sagen wir mal, das Volk, das wahlpflichtig oder das Volk, das wählen darf, zugebildet ist und sich zu sehr wirklich um die Politik bemüht.
Ja, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass man die Dinge jetzt nicht zu sehr ins Große
Bin
trägt.
ich jetzt ein Verschwörer?
Genau. Also es geht ja nicht darum zu verschwören, sondern es geht darum genau zu gucken, was passiert in dieser Welt. Und ich meine, eines kann man sicherlich beobachten, wenn man sich das Bildungssystem ansieht. Das ist jetzt nicht Teil meines Buches, aber nur mal als Beispiel. Die ganze PISA-Neuorientierung des Bildungswesens im universitären Bereich hat ja dazu geführt, dass Bildung nicht mehr verstanden wird im klassisch großbürgerlichen Bereich, dass man ein möglichst umfassendes Allgemeinwissen sich aneignet und lernt, kritische Fragen zu stellen, sondern es gibt so eine Modulisierung des Wissens, so kleinteilige Bereiche, die der Student idealerweise verinnerlicht und auswendig lernt, wenn möglich, wiedergibt. Aber man lernt nicht mehr unbedingt in größeren Zusammenhängen zu denken. Das analytische Denken, das ist etwas, was zunehmend verloren geht auf diesem Wege. Und sicherlich, es ist sicherlich vielen gar nicht mal unrecht, wenn das Große und Ganze nicht unbedingt gesehen wird, sondern sich die Menschen in sehr viel Kleinteiligkeit verlieren, in Detailfragen. Das Problem ist doch, die Menschheit steckt ja vor großen Herausforderungen. Wir haben die Klimaerwärmung, die Bewahrung des Friedens ist ein Dilemma und wir haben gleichzeitig eine immer größer werdende Kluft zwischen Arm und sehr Reich. Das sind eigentlich die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und wenn man sich anguckt, worüber wir in der Öffentlichkeit diskutieren, was von den Medien als Thema in die Öffentlichkeit getragen wird, dann sind das vielfach Erregungsthemen, die im Grunde genommen nicht weiterführen. Natürlich kann man stundenlang diskutieren, Gendersternchen, ja oder nein, aber wohin führt das? Es ist auch ein Thema, sicherlich, aber wenn man es zum Schwerpunkt macht, dann tut man natürlich all jenen einen großen Gefallen, die gar kein Interesse daran haben, das große Ganze zu beleuchten. Man könnte ja auch mal darüber nachdenken, wie kann es eigentlich sein, dass einzelne Personen, wie zum Beispiel Elon Musk, der Besitzer von Tesla, oder dass Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, jeweils ein Privatvermögen von 180 Milliarden US-Dollar haben, gleichzeitig aber diejenigen, die für sie arbeiten, vor allem in den Amazon-Betrieben, sehr zu beobachten auch in Deutschland, die Leute teilweise, so wie ich gehört habe, Windeln tragen, weil sie am Arbeitsplatz nicht mehr auf Toilette gehen können, weil sie so eingespannt sind. Also der Reichtum der einen ist sozusagen das Leid der anderen. Man könnte ja auch über eine sinnvolle Form der Besteuerung nachdenken, dass eben er vielleicht am Ende nicht mehr 180 Milliarden US-Dollar besitzt, sondern vielleicht 100 Milliarden weniger. Aber wer will darüber diskutieren? Das sind ja schon wieder systemsprengende Fragen. Das ist
defätistisch.
Simplizistisch, das ist dann sozialistisch, das ist auf jeden Fall wird es nicht positiv gesehen, es wird nicht gewollt. Man möchte nicht, dass darüber diskutiert wird, über diese Fragen von Besitz, von Reichtum, Aufteilung von Reichtum, die ungerechte Bezahlung, die wir haben. Denken wir nur an die Pflegekräfte, die alle bejubelt werden. Wir brauchen sie im Zuge der Corona. Krise, aber wie werden sie bezahlt? Wie werden sie behandelt? Das alles passt doch nicht zusammen. Aber wir sollen diskutieren über, keine Ahnung, wie gesagt, das Gendersternchen kann man alles machen, hat auch seine Berechtigung. Aber es sind letztendlich Luxusprobleme, die im Großen und Ganzen nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Genau, und da sind wir natürlich schon wieder bei den Medien, weil die Medien sind ja die, die diese Themen, alle Themen, die besprochen werden, ja in die Öffentlichkeit tragen und viele auch nicht in die Öffentlichkeit tragen. Es gibt ja inzwischen viele Leute, die sich hier fragen, also Leute, die den alten Medien, den Massenmedien nicht mehr vertrauen, dass sie umfassend informiert werden. Und die fragen sich, wie kann es sein, dass fast alle journalistisch, wissentlich, unjournalistisch arbeiten, subjektiv, vielleicht sogar die Unwahrheit sagen. Aber so funktioniert das ja gar nicht, ne?
Nein, das funktioniert so nicht. Also man darf den Journalisten, denke ich, nicht unterstellen, dass sie nun irgendwie finstere Söldner wären im Dienste noch finsterer Mächte. Nein, nein, das funktioniert so nicht. Sondern es ist einfach so, wir in einer westlichen Demokratie gibt es grundsätzlich keine Zensur und auch keine Propaganda in dem Sinne, dass es nur ein Wahrheitsministerium gäbe. Aber es gibt, wie zwei US-amerikanische Wissenschaftler es untersucht haben, Chomsky und Herman, die haben in den 1980er Jahren ein Standardwerk geschrieben, wo sie ein journalistisches Modell beschrieben haben, das sogenannte Propagandamodell. Und dort untersuchen sie, wie Medien funktionieren in kapitalistisch verfassten Gesellschaften. Das alles liest sich hochinteressant. Ich habe das sozusagen wiedergegeben in dem Buch, sozusagen die wesentlichen Thesen, die sie aufstellen. Und eine ihrer Beobachtungen ist die folgende, dass natürlich Medienorganisationen dafür sorgen, dass sie einen bestimmten Teamgeist haben, eine bestimmte Ausrichtung. Und dieser Ausrichtung kann man sich nicht entziehen. Und jeder, der in den Medien arbeitet, weiß natürlich auch, wo die Grenzen sind dessen, was gesagt und gedacht werden darf und was besser nicht gesagt und gedacht wird. Das geht ja bis hin zu Redaktionsleitlinien, die die Journalisten unterschreiben müssen. Wenn sie beispielsweise für die Springer Medien tätig sind und da einen Vertrag unterschreiben, dann steht dort drinne, dass Kritik an Israel und an den USA nicht erwünscht ist. Die genaue Formulierung ist eine andere, ist jetzt sinngemäß wiedergegeben. Die genaue Formulierung steht in meinem Buch natürlich erwähnt. Und wenn man sich die Springer-Medien vor Augen führt, dann stellt man fest, naja, also Kritik an US-amerikanischer oder israelischer Politik ist da nun schwerlich zu finden. Das ist auch etwas, das haben die Leute verinnerlicht. Also da gibt es keinen Oberzensor, der durch die Gänge läuft und den Leuten sagt, was sie zu schreiben oder nicht zu schreiben haben, sondern man kennt die Grenzen, man weiß, was geht und was nicht geht. Und wie gesagt, das verinnerlichen die Leute und sie argumentieren vielfach dann auch nur in Zusammenhängen, die dem, was gedacht und geschrieben werden soll, idealerweise nicht widerspricht. Es gibt eine enge Zusammenführung politischer, wirtschaftlicher und medialer Interessen. Medien in Deutschland, auch in Deutschland, sind vielfach Sprachrohre derer, die über Macht und Einfluss verfügen und weniger Organe der Aufklärung. Also die Vorstellung, dass die Medien eine vierte Staatsgewalt seien, das ist teilweise richtig, aber vielfach begnügt man sich auch mit der Rolle desjenigen, der wiedergibt, was andere für richtig befinden.
Inzwischen investieren ja die ganz großen Tech-Konzerne in Medien. Das sind quasi neue Player. Und die kommen natürlich zu einem ganz guten Zeitpunkt, wo viele Verlage ja auch wegen der Digitalisierung Probleme haben. Die Zeitungen verkaufen sich nicht mehr so gut. Man hat noch nicht die perfekte Möglichkeit gefunden, im Netz Geld zu verdienen. Und dann kommen die Techies. Also Bill Gates soll 4 Milliarden Dollar für Medienhäuser weltweit ausgeben. Google schüttet 1 Milliarde für journalistische Inhalte aus, darunter an 20 deutsche Verlage, große Verlage, vorwiegend große Verlage, wie Spiegel, FAZ, Stern, Zeit. Und auch Facebook hat vor kurzem angekündigt, in den nächsten 3 Jahren 1 Milliarde Dollar auszugeben, um den Journalismus zu unterstützen. Welche Rolle spielen denn diese Digitalgiganten in Sachen Medien, Journalismus und möglicher, wie haben Sie das immer genannt? Ich sage immer Manipulation und Sie sagen Management, ne? Medien,
Meinungsmanagement. Meinungsmanagement.
genau. Welche Rolle spielen die da?
Ja, das Interesse der Hightech, der Silicon Valley-Konzerne, besteht darin, Informationen einzusammeln. Da geht es nicht um Informationen im Sinne von, was ist heute passiert in der Welt, sondern man möchte die Informationen, die Algorithmen von so vielen Nutzern wie möglich weltweit zusammenfügen, um auf diese Art und Weise bis in den Mikrobereich von Milliarden Menschen zu wissen, wo sind ihre persönlichen Präferenzen in allen Bereichen, auch der politischen Vorlieben und mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen. Und das Geschäftsmodell ist, dass man sich zusammentut mit Medienhäusern, indirekt zusammentut. Auf diese Art und Weise bekommen die Medien Geld, was sie dringend benötigen. Und andererseits haben dann wiederum die Medienkonzerne, also die großen Hightech-Konzerne, Zugriff auf die Nutzerdaten derer, die zum Beispiel Spiegel Online anklicken, denn mit jedem Klick ist man ja automatisch auch mit Silicon Valley verbunden. Und wenn man diese Zusammenarbeit noch intensiviert, entstehen hier also riesige Datenkraken, die dann im nächsten Schritt, und das ist eine große Gefahr, die einzelnen User beliefern mit dem, was sie lesen oder hören wollen. Das heißt, es entstehen also Echokammern. Wer also der SPD nahe steht, bekommt andere Informationen geliefert dann von Google oder von Amazon oder von wem auch immer, als jemand, der der CDU nahe steht, der den Grünen nahe steht oder der
Das ist
Linken.
ja heute schon so, ne? Also
Das passiert schon, das passiert
auf
schon.
Facebook ist das ja so, das sind ja diese Blasen, diese Bubbles, wo man das präsentiert bekommt, wofür man sich interessiert. Und das macht natürlich keinen realistischen Blick auf die Welt, ne?
Nein, das ist den meisten aber nicht bewusst und sie glauben, sie seien dann bestens informiert, aber das ist ein ganz großer Irrtum und auch eine große Gefahr, denn wenn man sich dann zurückzieht in Scheinwirklichkeiten, wie das ja vielfach zum Beispiel in den USA die Anhänger von Trump tun mit ihren teilweise abstrusen Verschwörungstheorien, dann entstehen auf diese Art und Weise Pseudo-Wirklichkeiten, die dann wiederum politisch und gesellschaftlich sehr wirkmächtig werden können. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Es ist gewissermaßen eine Art von oder Gesinnungsfokussierung, die durch die Hintertür kommt, sehr wirkmächtig ist und zur Fragmentierung der Gesellschaft beiträgt und am Ende dann der Demokratie im schlimmsten Fall auch den Garaus machen kann.
Diese ganz großen Player, von denen wir gerade geredet haben, die kommen ja aus den USA, über die Sie sagen, sie ist an ihrem Ende als Supermacht angelangt. Woran machen Sie das fest? Ich meine, einerseits wahrscheinlich an dieser Spaltung, von der wir ja gerade schon so quasi geredet haben, diese Spaltung dieses Landes, das man eigentlich in fast allen westlichen Demokratien sehen kann, ist bei uns ist das sind ja auch die Gesellschaft ist sehr gespalten und in Amerika auch. Aber ist das alles oder gibt es noch andere Anzeichen für das Ende dieser Supermacht?
Es ist so, geschichtlich gesehen hat es immer Imperien gegeben, immer Weltmächte gegeben. Und diese Weltmächte haben immer eine gewisse Halbwertszeit, sind in der Lage, für einen bestimmten Zeitraum die Welt zu dominieren. Denken wir an das Römische Reich beispielsweise, wirklich die erste große Weltmacht in der damaligen Zeit. Irgendwann ist aber der historische Zenit überschritten, weil parallel andere Mächte dann anfangen, ihrerseits aufzusteigen. Und dieses kann man historisch beobachten durch die Zeiten hinweg. Großbritannien und Frankreich waren für einen Zeitraum von etwa 150 Jahren die entscheidenden Global Player, die ihrerseits die vorher dann Spanien und Portugal abgelöst hatten, die durch die Ausbeutung Lateinamerikas reich und mächtig geworden sind. Dann kamen die Briten und die Franzosen und die wiederum hatten ihren Zenit überschritten, wenn man so will, mit dem Zweiten Weltkrieg. Danach, nach diesem Zweiten Weltkrieg, wurden dann die USA die entscheidende weltweit operierende Supermacht im Wettstreit dann später mit der Sowjetunion. Aber Großbritannien und Frankreich hatten ihren Zenit überschritten, was nicht bedeutet, dass sie nicht immer noch stark und mächtig gewesen wären und sind es noch bis heute. Aber sie sind natürlich nur noch kleine Spieler, Player, verglichen mit den USA, die dann nach 1989 aufblühten nach dem Ende, nach dem Fall der Berliner Mauer. Aber zwei Ereignisse haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass die USA ihren Zenit ihrerseits überschritten haben. Zum einen der Irakkrieg 2003, der die wirtschaftlichen Ressourcen der USA mächtig überspannt hat. Und dann vor allem die Banken- und Finanzkrise 2008. Beides zusammengenommen hat dazu geführt, dass die USA nicht mehr in dem Maße ihre Wirtschaft global in Stellung bringen konnten. Parallel dazu ist die alte Werkbank China, die über Jahrzehnte hinweg nur Zulieferer war für westliche Betriebe, aufgestiegen. Sie ist die kommende Weltmacht. Sie wird in wenigen Jahren, viele Experten sagen, bis spätestens Mitte der 30er Jahre hat China die USA wirtschaftlich überholt. Und wie geht man um als Weltmacht, wenn man damit,
Militärisch auch?
bitte?
Militärisch auch?
Das wird dauern, das wird dauern. Militärisch wird noch dauern. Also wenn man die Rüstungsausgaben sich anschaut, USA-Rüstung jährlich 750 Milliarden US-Dollar etwa. China liegt jetzt bei 125 Milliarden US-Dollar. Das ist also immer noch nur ein Sechstel, immer noch viel zu viel, klar, wenn man das alles zusammenrechnet. Aber die USA sind militärisch gesehen nach wie vor der entscheidende Hegemon. Aber dieses Militär will natürlich finanziert sein und die amerikanische Wirtschaft hat verschiedene Probleme, die sie meistern muss. Der historische Zenit ist überschritten. Das ist fast ein natürlicher Lauf der Dinge. Niemand von uns lebt ewiglich. Und die Gefahr ist, dass eine Weltmacht im Niedergang um sich schlägt. Also der konstruktive Weg für die USA wäre eigentlich zu sagen, gut, okay, wir sind nicht mehr so stark, wie wir es vor 20 Jahren vielleicht noch waren. Und wir versuchen uns jetzt mit China und Russland und anderen ins Benehmen zu setzen. Wir teilen den Kuchen, den es weltweit zu verteilen gibt, auf unter uns. Das machen die Amerikaner noch nicht. Sondern die Amerikaner sagen, China ist der Feind, Russland ist der Feind, Iran sowieso. Und wir, die westliche Wertegemeinschaft, wir müssen jetzt gemeinsam gegen diese Feinde vorgehen, damit
Deswegen die
wir.
Fregatte im Südchinesischen Meer, deswegen fährt die deutsche Fregatte ins Südchinesische Meer.
Das hängt damit zusammen, genau. Das ist der neue, das ist der neue
Eine
Ansatz.
Warnung an China.
Genau, das ist genau das, worum es jetzt geht. Man will eine Botschaft senden an China und sagen, wir sind als Weltmacht, als die amerikanische Weltmacht ist nach wie vor von Bedeutung und auch wir als NATO-Mitglied Deutschland sind der Meinung, dass wir eben der chinesischen werdenden Supermacht etwas entgegensetzen müssen. Das kann man natürlich alles tun, aber es steckt natürlich schon eine gewisse imperiale Logik dahinter. Man stellt sich mal vor, China würde auf die Idee kommen, Kriegsschiffe in Richtung Nordsee zu entsenden oder Ostsee. Einfach mal ein bisschen cruisen und freundlich grüßen. Das käme nicht gut. Das würde als Aggression empfunden werden. Aber wenn wir das machen, dann ist das legitimer Ausdruck zur
Weil wir
Wahrung
sind ja die
der
Guten.
Interessen. Bitte?
Weil wir sind ja die
Wir
Guten.
sind die Guten. Wir sind die Guten. Es ist die
Also.
grundsätzliche Wahrnehmung ist, alles, was wir machen, ist von Edelmut getragen. Während der Chinese und der Russe, der unterdrückt die eigene Bevölkerung, was ja auch teilweise richtig ist, Aber das ist ja letztendlich den westlichen Akteuren völlig egal. Es geht ja nicht wirklich darum, dass die hiesige Politik sich betrübt zeigen würde, weil die Uiguren in China unterdrückt werden. Das ist natürlich ein Riesenskandal und eine Schweinerei. Aber das wird natürlich auch gerne dann bewusst hochgespielt, wie auch der Fall Nawalny, damit man eine Möglichkeit hat, gegen diesen Gegner vorzugehen. Man will nicht verhandeln, man will nicht diskutieren, man will eine neue Ostpolitik betreiben, wie das unter Willy Brandt und Egon Bahr der Fall war in den 60er Jahren gegenüber der damaligen Sowjetunion. Man will Stärke zeigen. Und das ist gefährlich, weil diese Politik des nur Stärke zeigen, aber nicht mehr miteinander reden Wollens, kann potenziell natürlich auch mal eine Situation herbeiführen, wo da nicht geredet, sondern geschossen wird.
Dr. Lüders, jetzt haben wir aber richtig schön viel besprochen. Vielen lieben Dank für das aufschlussreiche Gespräch und auch für Ihr Buch. Ich habe das sehr gern gelesen. Die scheinheilige Supermacht. Also das lohnt sich. Und ich finde diese Verquickung mit diesen zwei Themen eigentlich sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Buch, ne?
Sehr gerne.
Wieder ein Roman?
Nächstes Mal wieder ein Roman, ja, genau.
Ah, okay. Den möchte ich dann geschickt kriegen.
Auf jeden Fall.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Tja, Leute, perfekte PR und Manipulation kann den Leuten und also uns alles verkaufen. Das sollten wir nie vergessen, wenn wir im Supermarkt sind oder Zeitung lesen oder Fernsehen gucken. Ich würde gern wissen, wie unsere Nachkommen über diese Zeit mal reden werden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.